Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Hans-Jörg Albrecht.
Und mein Name ist Christiane Benecke.
Dieses Mal dreht sich wieder alles um unsere aktuelle Sonderausstellung Eberhard Weber Colors of Jazz. Neben dem Leben und Wirken Eberhard Webers thematisieren wir in dieser Ausstellung auch die Esslinger Jazzszene. Daher dürfen wir uns heute mit Claudia Leutner und Barbara Antonin gleich zwei Gäste begrüßen, die verantwortlich für den zentralen Ort des Jazz in Esslingen sind, den legendären Esslinger Jazzkeller. Herzlich willkommen hier im Gelben Haus, Frau Antonin und Frau Leutner.
Dankeschön.
Danke.
Für alle, die den Jazzkeller in Esslingen noch nicht kennen, haben wir hier noch ein paar Eckdaten zusammengestellt. 1957 wurde von 7 Esslinger Jazzfans ein Jazzverein gegründet, um Jazzplatten zu tauschen, und sie trafen sich dafür in der Webergasse in einem Keller der Bäckerei Hutter. Ab 1959 fanden an diesem Ort Live-Konzerte statt, bis die Location 1971 vorübergehend wieder geschlossen werden musste. Mitte der 1990er Jahre wurde der Keller wiedereröffnet und seitdem gibt es dort regelmäßig zahlreiche Konzerte von hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern. Ja, Frau Leutner und Frau Antonin, der Jazzkeller atmet also praktisch Geschichte. Ist das für Sie auch ein Arbeitsplatz mit Gänsehautgefühl?
Also Gänsehaut nicht unbedingt, aber schon eine gewisse Ehrfurcht natürlich, auch in solchem historischen Gebäude, über 400 Jahre alt der Keller, der hat natürlich eine ganz besondere Atmosphäre. Und als wir in Mitte der 90er Jahre, wurde er dann ja wieder eröffnet, als wir da angefangen haben, war das natürlich alles auch nochmal, hatte noch so eine ganz andere Atmosphäre als heute, weil wir hatten ja zwischendurch auch nochmal einen Umbau. Und auch damals waren natürlich die Gründer zum Teil noch mit im Jazzkeller dabei, die natürlich auch diese, ich sag mal, diese Atmosphäre atmeten und weitergaben der Gründungszeit. Und so sah der Keller auch aus. Also es war schon was ganz Besonderes, aber es macht einfach Spaß, auch in dieser besonderen Atmosphäre die Konzerte zu machen, weil wir sind alle sehr dicht dran. Die Musiker sind sehr dicht am Publikum, lieben das natürlich auch. Wenn wir internationale Musiker haben, die dann da runterkommen, die sind total erstaunt über den Raum, lieben das natürlich. Und unser Publikum auch. Und durch dieses sehr dichte Aneinander ist natürlich auch eine besonders schöne Atmosphäre, auch für die Musiker.
Ja, Eberhard Weber hat uns erzählt, dass es zu Beginn dort nicht einmal eine Toilette gegeben hat. Es ist ja ein Haus aus dem 15. Jahrhundert. Macht dieses alte Gemäuer auch den Charme aus und ist vielleicht ein Stück weit sogar mitverantwortlich für den Erfolg des Modells Jazzkeller? Oder würde das auch in jedem anderen Ort funktionieren?
Nein, wir nennen ja in unseren Veröffentlichungen den Jazzkeller immer als einen magischen Ort und sagen, dass wir sehr viel Bezug nicht nur zur Geschichte des Hauses, sondern auch zum Programm herstellen möchten. Das heißt, wir haben auch unser Programm so ausgerichtet, dass wir versuchen, wir haben ja in Esslingen mehrere Spielorte, haben Sie ja vorhin schon genannt, wir nicht in dieser experimentellen Schiene agieren, sondern immer Bands engagieren, die einfach auch noch sich bewusst sind, dass sie auch auf einer Geschichte aufbauen und die Tradition, in, auch wenn sie sehr viel Neues machen, und das ist ja durch die Improvisation gegeben, dass sie immer noch einen gewissen Bezug haben. Und die aus USA kommenden Musiker wundern sich zwar schon, dass in Deutschland noch so einen Keller gibt, aber die finden das ganz normal, dass man in so historischen Zusammenhängen agiert. Und die wollen alle immer wiederkommen. Das ist auch so ein Merkmal wahrscheinlich von der Magie dieses Orts.
So ein Keller in einem denkmalgeschützten Gebäude ist aber sicherlich schon auch eine Herausforderung für einen modernen Veranstaltungsort, oder?
Es ist sogar eine große Herausforderung, weil natürlich durch den Denkmalschutz ist es fast unmöglich, jetzt einen Riesenumbau zu machen, weil natürlich wir gar nicht so viel dort verändern dürfen. Natürlich immer im Zusammenhang mit dem Landesdenkmalamt, hier mit dem Denkmalamt der Stadt. Das machen wir auch mit dem Baurechtsamt, wird natürlich alles immer genau angeguckt. Aber es ist schon eine Herausforderung. Wir hatten bis zu unserem letzten Umbau vor 6, 7 Jahren, hatten wir zum Beispiel da überhaupt kein fließendes Wasser im Keller. Also wir mussten alles, was wir Gläser und immer die Treppen hoch, nach oben transportieren, oben spülen, waschen und. Und das ist schon was ganz Besonderes und natürlich auch diese Akustik da drin, wo hat man die Bühne, wo, und es ist schon auch erstaunlich, dass es so eine gute Akustik ist, weil dafür ist der Keller ja eigentlich nie gedacht gewesen. Aber was uns natürlich auch immer eine Herausforderung ist, ist die Luft da unten. Weil der Keller war halt mal zum Gemüse-, Obst-, Weinlagern und hat auch diese gewisse Feuchtigkeit da drin, damit das Gemüse da unten auch hält. Das ist aber für uns natürlich nicht so wirklich erquicklich und deswegen haben wir da jetzt eine Technik drin, die Luft praktisch diese Feuchtigkeit rauszieht, aber trotz alledem die Luft so erhalten bleibt, dass es den Steinen nicht schadet. Also das ist so ein Balanceakt. Man kann ja nicht einfach sagen, wir machen jetzt da einfach alles trocken, dann fällt von der Decke der Brösel darunter. Also das geht auf gar keinen Fall. Wir hatten damals, als wir das alles gemacht haben, einen Spezialisten da, der das alles gemessen hat und uns dann auch empfohlen hat. Aber wir beobachten das natürlich praktisch wöchentlich. Wir haben da so Messgeräte drin und beobachten das und haben einen unserer Mitstreiter, der da sehr, sehr, sehr genau ist und das toll ausrechnet. Und weil wir können dieses Gerät natürlich auch nicht immer laufen lassen. Das kostet ein unglaubliches Strom und Geld. Dann haben wir zwar eine wunderbare Luft, aber haben kein Geld mehr, um Konzerte zu machen. Also ist auch nicht Sinn der Sache. Also so diese Balance da drin zu halten, dass das alles so funktioniert, das ist schon jedes Mal eine Herausforderung oder ständig eigentlich.
Die Hauptherausforderung besteht ja in der Erhaltung des Flügels, weil der kann da nicht rauf und runter transportiert werden und der muss immer da unten stehen. Und auf den ist es eigentlich konzipiert, dieses Entfeuchtungsgerät. Und alle Pianisten, die wir aber fragen, sagen, weil wir auch so einen tollen Klavierstimmer haben, dass das Instrument ganz, ganz großartig ist. Also das hat nichts verloren. Wir haben das mit der Feuchtigkeit oder Entfeuchtung dort einigermaßen in den Griff gekriegt.
Also eine ganz schwierige Symbiose oder komplexe Symbiose zwischen historischem Gebäude, Musikinstrument und den Vorlieben des Publikums und der Betreiber. Wie ist denn Ihre Aufgabenverteilung im Jazzkeller? Da gibt es sicher eine Menge zu tun über das Belüften und das Gläserwaschen hinaus.
Also meine Aufgabe ist hauptsächlich so die Organisation, also nachdem Herr Hutter, der Inhaber des Hauses auch und natürlich auch des Kellers verstorben ist, hat er ja verfügt, dass der Keller 20 Jahre lang dem Jazz zur Verfügung steht und seine Witwe, die ja noch im Hause lebt, muss natürlich immer informiert werden, die ist jetzt 92 Jahre alt und diese ganze Organisation, das alles danach zu gucken, auch den Kontakt zu ihr zu halten und auch die Buchhaltung, die Finanzen und so weiter, das mache ich hauptsächlich und die Claudia Leutner kümmert sich um die Musik und was wir da alles für tolle Konzerte machen können.
Ja, die Aufgabenverteilung verteilt sich auf uns beide. Und ohne einander können wir den Keller an einem Abend gar nicht betreiben, weil man tatsächlich nicht nur die Lüftung, es gibt ja auch noch die Probleme mit der Spülmaschine, mit dem Wasser und so weiter. Aber das verteilen wir hervorragend und arbeiten gut zusammen. Und die einzige Hilfe, die wir noch haben, ist die, da kontrolliert jemand den Stromverbrauch und so weiter. Und das Programm, das ist gar nicht so schwierig, weil wir kriegen natürlich jede Menge Bewerbungen sowohl aus der Region als auch von großen Agenturen. Wenn die einmal eine Band hier gehabt haben, dann wollen die immer noch weitere unterbringen. Im Laufe der Jahre haben sich da aber persönliche Beziehungen auch zu Musikern herauskristallisiert und die schreiben einen dann direkt an ohne Agentur und bieten an, was sie derzeit für eine Band haben und ob sie wieder kommen können. Es ist eher eine Qual der Auswahl, als dass man da jetzt immer suchen müsste. Und dann muss man noch eine kleine Mischung machen. Ab und zu sollte man ja auch aus dem, sagen wir mal, Großraum Stuttgart eine Band einladen. Das haben wir dann auch immer wieder zwischendurch. Und da verfügt wurde in diesem Nachlass vom Herrn Hutter, dass wir nur, ich glaube, 12 Konzerte pro Jahr machen dürfen, müssen wir das sehr gut verteilen. Das ist auch noch so eine Herausforderung.
Und wie wählen Sie dann die Künstlerinnen und Künstler aus? Haben Sie da einen Kriterienkatalog, der erfüllt werden muss? Oder gibt es vielleicht auch so die Überlegung, immer bestimmte Jazzrichtungen regelmäßig abzuwechseln? Oder wird da vielleicht vom Publikum auch sogar hier vor Ort was Bestimmtes bevorzugt, was Sie dann lieber bedienen möchten?
Nee, da geht es darum, wie gesagt, um die Jazz-Tradition und die Erhaltung und die Erneuerung. Wir machen aber nicht Bands, dafür ist die Dieselstraße da, die einen mehr experimentellen Charakter haben. Und dann gibt es ja noch Stuhlkäusle, die das Lokale eher abdecken. Da haben wir dann eben uns entschlossen, dass das Publikum auch weiß, was sie erwartet, dass wir da, sagen wir mal, Modern Mainstream nennen wir das so unter uns, dass wir da dranbleiben. Und es schätzen und wissen auch viele, weil man muss aufpassen, dass die Kunst nicht ausstirbt und der große Bestand an Standards und an American Songbook und alles, was da dran ist, dass es nicht verschwindet. Und das sehe ich auch hier als Aufgabe, dass man da dranbleibt, weil das ist alles sehr flüchtig, meine Musik. Ja.
In unserer Ausstellung zeigen wir eine Fotografie von einem Brett mit Unterschriften aus dem Jazzkeller. Was hat das damit auf sich?
Also es hat natürlich schon nach der Wiedereröffnung angefangen. Da war die ganze Konstruktion der Bühne und alles war anders. Und hinter der damaligen Bühne, die ganze lange Wand entlang, wurde ein Brett angebracht, um die Leitung dahinter zu legen und. Das war also diese Möglichkeit. Und das war dann ganz einfach, weil wir natürlich auch ein Gästebuch haben, in dem unsere Musikerinnen und Musiker sich eintragen, die dann den Stift in der Hand haben und dieses lange Brett gesehen haben, das lange, und natürlich spontan sagten, da unterschreiben wir. Und damit fing das an. Und es ist dieses, was hier jetzt in der Ausstellung ist, ist noch eine Ergänzung des eigentlichen ursprünglichen, das viel, viel größer und viel länger ist. Und es hat sich so eingebürgert, dass die Musiker gerne unterschreiben und dass man so damit auch so ein bisschen atmosphärisch auch sieht mit den Unterschriften, wer ist da. Und wir haben dann daraus folgend auch, haben wir gesagt, Leute interessieren sich natürlich auch, wer war denn hier eigentlich schon? Es gibt ja dieses Buch über den Jazzkeller, über die Geschichte des Jazzkellers, wo das sehr schön beschrieben ist. Aber dann haben wir eben gesagt, wir machen mal so eine Übersicht. Wer war hier eigentlich schon? Also alle passen natürlich nicht drauf und haben die neben diesem Brett hängen mit den Unterschriften, sodass die Leute dann auch durchaus in der normalen alphabetischen Reihenfolge sehen, wer ist eigentlich da gewesen, und dann auch zum Teil die Unterschriften natürlich suchen. Das ist so ein Spiel natürlich auch. Aber ist atmosphärisch sehr schön. Und die Musiker gucken auch durchaus immer wieder, wenn sie kommen, ob sie denn da auch schon in der Liste drin sind. Die
gucken in diese Liste rein. Das mit der Wand hat sich ja irgendwann erledigt, weil der einfach voll war.
Ja, da ging nichts mehr.
Jetzt lassen wir die immer ins Gästebuch schreiben und haben eben eine, die wir jedes Jahr ergänzen, in so einem ganz großen Rahmen drin. Und da suchen die Musiker.
Da suchen die.
Stehe ich da drin? Ich war doch schon hier.
Ja. Gibt es Bands oder Künstlerinnen, deren Auftritt Ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Also mir zum Beispiel jetzt aus letzter Zeit, das war natürlich das Konzert mit George Cables, das ist ein Pianist, der noch mit vielen alten Größen gespielt hat und der beinamputiert ist und auch diese Kellertreppe bewältigt hat und der also am Klavier dann sitzt und spielt wie ein Gott. Der war einmal im Quartett da mit Victor Louis am Schlagzeug und das zweite Mal war er jetzt vor, das war unser letztes Konzert vor Corona-Schließung, war er im Duo
mit Jeremy Pelt,
mit dem Trompeter und das war zum Beispiel ein ganz eindrückliches. Oder dann das mit dem Schlagzeuger Antonio Sanchez. Das ist jetzt schon, das war das letzte Konzert vor der Renovierung. Das ist ja eigentlich einer der berühmtesten Schlagzeuger weltweit, der immer mit dem Pat Messini in der Gruppe auf Tour ist. Und der ist mit seiner Band gekommen und hat bei uns gespielt. Und auch der fand den Jazzkeller toll.
Ja.
Kam schon zweimal, ja.
Ja.
Sehr schön. Jazz galt ja in den 50er Jahren, als der Jazzkeller gegründet wurde, noch als verrucht oder sogar jugendgefährdend. Das kann man sehr gut in unserer Ausstellung nachvollziehen. Das Image hat sich ja inzwischen auch geändert, deutlich gewandelt. Würden Sie sagen, dass sich auch das Publikum in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gewandelt hat, abgesehen davon, dass diejenigen, die damals jung waren, heute alt sind? Gibt es ein junges Publikum?
Ganz wenig. Also junge Leute interessieren sich jetzt nicht so sehr für Jazz. Wir haben wirklich eher ein Publikum, das älter ist im Schnitt. Aber was ganz toll ist jetzt durch Corona, dadurch, dass wir nicht im Jazzkeller die Konzerte machen konnten, haben wir eine sehr schöne Kooperation mit dem Komma, mit dem Jugendhaus. Und da ist dann wirklich so, es war vor allen Dingen eindrücklich jetzt beim Konzert im Juni vor der Sommerpause, da waren ganz viele junge Leute, die normalerweise im Komma sind, waren dann im Konzert. Und das war schon toll, dass man auf diese Art und Weise das einfach mal rüberbringen kann, dass sie einfach das mal hören und denken vielleicht auch so schrecklich ist das doch gar nicht, was ich da höre. Und das ist auch so unser Bestreben. Wir möchten gerne junge Leute natürlich in die Konzerte bringen. Deswegen haben wir sehr starke Ermäßigungen für Schüler, für hier die Big Band, die ja auch an der Musikschule spielt. Also wir machen schon besondere Angebote auch und haben, wenn wir zum Teil sehr junge Bands auch haben aus der Region, sagen wir so André Weiß, der hier ja studiert hat in Stuttgart und dann auch junge Freunde mitbringt. Aber das ist schon eher die Ausnahme. Also es ist schon eher, das Publikum ist schon eher etwas älter bis alt. Ja.
Eigentlich wie in der Klassik und man muss einfach Sachen unternehmen, Maßnahmen, wo man vielleicht versucht, doch Nachwachsende. Und es gibt ja auch sehr viele, die auf den Bühnen stehen, junge Musiker, weil ja die Hochschulen ausbilden ohne Ende. Es gibt bald mehr junge Musiker, muss man so sagen, und Musikerinnen als das Publikum. Und natürlich in Stuttgart zum Beispiel, wenn man nicht das Big, sondern das andere Kleine, die Rogers Kiste, die weiter besteht, da sind die von der Hochschule immer drin. Und dort ist schon junges Publikum. Und wir legen da ja überall Programme aus und versuchen auch ein paar Reize zu schaffen, Anreize. Aber das andere ist natürlich auch noch, dass der Jazz so in die Breite ging, inhaltlich auch, und es so viele sogenannte Experimente gibt und sogenannte grenzüberschreitende Projekte, die alle sagen, man will in keine Schublade passen. Das finde ich nicht ganz richtig, weil ich finde, man muss nämlich Kriterien haben, wenn man von einer Kunstform spricht und auch vom Jazz. Und das ist schwierig für jüngere Leute, da überhaupt Kriterien zu finden. Warum soll ich jetzt da hingehen und warum soll ich, aber das sieht doch cool aus und so. Also da muss man schon auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen dran arbeiten.
Die Corona-Pandemie hat Sie wie die gesamte Veranstaltungsbranche vor große Herausforderungen gestellt. An Konzerte war ja lange Zeit nicht zu denken. Für alle Zuhörerinnen, die jetzt Lust auf einen Besuch im Jazzkeller bekommen haben, die Frage, finden derzeit Live-Auftritte im Jazzkeller statt?
Also derzeit nicht im Jazzkeller, aber wir werden nächste Woche Freitag, 6. August, ein Konzert machen auf der Open-Air-Bühne von der Stadt Essling, vom Kulturamt, haben wir ein Konzert, zu dem wir natürlich herzlich einladen, weil das ist Open Air toll. Und wir planen natürlich den Herbst in der Hoffnung, dass wir doch in den Jazzkeller können, haben aber auch schon angefragt, wieder im Komma. Die Kooperation war wirklich ganz hervorragend und werden ein Konzert in Kooperation mit der Dieselstraße in der Dieselstraße machen. Da kann die Claudia Leutner ein bisschen mehr erzählen.
Wir haben immer auch nach in den 2,5 Corona-Jahren das Programm geplant und dann geschaut, ob man es machen kann. Dann war ja plötzlich wieder alles offen, dann konnten wir 2 Konzerte im Herbst im Komma machen und im Jazzkeller haben wir dann einfach mal mit 25 Leuten ein Versuchskonzert letztes Jahr noch im Juni gemacht, natürlich mit Musikern aus Esslingen und Stuttgart, um zu sehen, ob man, wie man in dem Keller agieren kann. Und dann haben wir 3 Videoproduktionen gemacht. Also die Bands sind gekommen, die engagiert waren, für Februar, März, April und haben die auf unsere Seite gesetzt. Das, technisch kann ich das nicht erklären. Das waren einfach Videos, die man anklicken kann und dann anhören. So ganz aufwendige Live-Mitschnitte waren das. Und da waren auch die Musiker dankbar, weil sie dann auch einmal wieder ein Live-Konzert geben konnten. Und jetzt für den Herbst haben wir eben verschiedene, wieder im Oktober, das ist erwähnte, ein Oktett, Demeronia-Oktett nennt sich's, weil das Stücke von Ted Dameron bearbeitet. Und dann haben wir, am 4.11. haben wir Bernhard Wiesinger Quartett featuring David Kikoski. Das ist ein sehr, sehr berühmter amerikanischer weißer Jazzpianist, der aber ganz schwarz spielt, also muss man so ausdrücken. Und dann haben wir am 26.11. Antonio Farao Trio. Zu Italien haben wir eigentlich auch immer speziell einen sehr engen Kontakt und da auch schon viele Bands präsentiert. Und am 10.12. haben wir einen ganz jungen Rising Star, Dana Stevens, heißt der, am Tenorsaxophon im Quintett. Und dann sehen wir noch, ob wir das berühmte Weihnachtskonzert machen können und überhaupt das Programm durchführen und wie. Ja. Aber es ist geplant und wird auch so beworben.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Hören Sie privat denn auch gerne Jazz oder sind Sie eigentlich in ganz anderen Musikrichtungen zu Hause?
Doch, ich gehöre natürlich privat auch Jazz, weil es einfach eine Musikform ist, die mir sehr, sehr zusagt, die mich berührt und wo ich wirklich total drin aufgehen kann. Aber trotz alledem ist es für mich kein Vergleich mit dem Live-Konzert. Also für mich das zu erleben, die Musiker zu erleben, wie die untereinander agieren, wie die miteinander spielen, die Freude, die da ist und alles, das macht für mich was ganz Wesentliches an der Musik auch aus. Und für mich ist auch, wenn ich die Musik nachhöre, wenn ich die CD dann später nach dem Konzert höre, sehe ich die Musiker auch nochmal so dazu. Und ja, natürlich höre ich Jazz.
Also ich möchte nur mal betonen, dass ich noch bei den letzten Konzerten, bevor der Keller 72 geschlossen wurde, schon in dem Jazzkeller war als Schülerin und die vielen Jahre danach auch immer wieder, also ich kannte auch den Eberhard Weber früher schon in Esslingen und haben auch viele Konzerte von der großen Band gehört, diese 10-köpfige, die er mit Wolfgang Dauner hatte, da. Im Theaterhaus konnte man auch viele Konzerte hören im Laufe der Jahre. Und dann habe ich sehr viele Festivals besucht, weil sonst kann man kein Programm machen, wenn man keine Idee hat von dem, was eigentlich sich so rauskristallisieren sollte. Und ich höre auch lieber mal Live-Musik als zu Hause die CDs, aber natürlich hört man sie ab und zu und hört rein, wenn jemand sich bewirbt und schickt die CD. So. Aber am liebsten auch Live-Konzerte. Und das hat in den letzten 1,5 Jahren schon etwas gemangelt.
Wollen wir hoffen, dass sich die Situation bessert. Liebe Frau Leutner, liebe Frau Antonin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und toi, toi, toi für die kommenden Wochen und Monate und Jahre für den Jazzkeller. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann liken Sie uns gerne auf Facebook oder schreiben Sie uns eine Mail.
Und gerne werden wir im begleitenden Text auch noch das genannte Buch noch einmal auflisten und auch noch die Veranstaltungshinweise vom Jazzkeller gerne dort verlinken.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.